Liebe Geschwister und Freunde, wir haben von der Verantwortung gehört, die Menschen übernehmen für ein neues Leben, für Kilian. Da sind wir alle mit eingeschlossen als Glieder dieser Gemeinde. Und das ist auch ein Thema, ein Wort, das uns begegnet in dem, was uns jetzt als Predigttext vor Augen steht. Es geht um ein Wort aus dem Buch Hesekiel im Alten Testament, einen Vers, der auch vom Suchen Gottes nach Verantwortungsträgern spricht. Ich suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen und in die Bresche vor mir treten würde für das Land, damit ich es nicht vernichten müsste. Aber ich fand keinen. Wir haben uns in vergangenen Sonntagen öfters mit einem Aber in einem Wort befasst. Und auch hier wieder ein ganz markantes Aber. Gesucht, aber nicht gefunden. Gott sucht, aber findet nicht. Wie geht das? Wer ist Hesekiel? Hesekiel wurde etwa im Jahre 600 vor Christus, also vor 2600 Jahren, damals aus Jerusalem weggeführt, als König Nebukadnezar von Assyrien zum ersten Mal Jerusalem eroberte. Und diese erste Wegführung, noch nicht die eigentliche babylonische Gefangenschaft, führte ihn also nach Babel. Und dann ging aber das Leben im Königreich Juda noch ein ganzes Jahrzehnt weiter unter einem König, der dem König Nebukadnezar ergeben war, Zedekia. Und in dieser Zeit, als dann Zedekia schließlich auch wieder von Nebukadnezar abfiel, etwa 10 Jahre später kam es zu diesem großen Einbruch, den wir als die babylonische Gefangenschaft kennen, also die Wegführung, die Deportation praktisch von ganz Juda nach Babel und das Ende von Juda. In der Zeit, als Hesekiel in Babel ist, wird er zum Propheten Gottes berufen. Und die Prophetenworte, die er empfängt und weitergibt, betreffen in allererster Linie Jerusalem in der Ferne, also seine Heimat, die ja noch 10 Jahre nach seiner Wegführung in einem sehr üppigen wirtschaftlichen Leben lebte. Wohlstand, sogar Luxus in den oberen Schichten, aber auch viel Rechtlosigkeit und Gesetzlosigkeit und Unrecht im ganzen Volk, oben wie unten, bei Führungs- und Verantwortungsträgern und im einfachen Volk. Und vor allem ein Tempeldienst und Verantwortungsträger im Tempel, die ihrer Aufgabe nicht mehr gerecht wurden, nicht Maßstab und Kompass für das Volk zu sein, sondern Irrlichter. Weiß es in einer dieser Prophetien von Hesekiel: O Israel, deine Propheten sind wie Füchse in den Trümmern. Ihre Gesichter sind nichtig, ihre Wahrsagen ist Lüge. Also verschlagen wie ein Fuchs, angepasst, um nicht aufzufallen und den gesellschaftlichen Trend abnickend und nicht etwas dagegen zu setzen. Ob uns das nicht auch an Lagen unserer kirchlichen Stimmen, auch der freikirchlichen Stimmen in unserer Gesellschaft erinnert heute. Und da kündigt sich schon eine Gerichts- und Strafwolke, eine dunkle Wolke einer Zukunft an, wie es auch in diesem Vers anklingt, damit ich das Land nicht vernichten müsste. Was dann 10 Jahre später mit dieser babylonischen Gefangenschaft geschah. Hier kommt das Bild einer Bresche in der Mauer. Jede Stadt, wie auch Jerusalem damals, wurde durch eine Mauer geschützt. Und ein Angreifer, ein Eroberer, musste versuchen, eine offene Stelle in dieser Mauer zu finden. Eine Lücke, einen Keil, eine Bresche. Und wenn das geschafft war, dann war es für die Verteidiger natürlich erste Pflicht, diese Lücke zu füllen, mit dem eigenen Körper möglicherweise. Also in die Bresche zu springen und eine lebende Mauer zu bilden, um die Eindringlinge abzuhalten. Das ist das Bild, was uns hier begegnet. Und dieses Wort wird von Hesekiel Gott als wörtliche Rede in den Mund gelegt. Gott spricht dir: Ich suchte und ich fand keinen. Und da stocken wir schon, wenn es dort heißt: Ich suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen und in die Bresche vor mir treten würde. Wie kann das sein? Ist Gott der Feind, der Eroberer, vor dem das Volk und das Land geschützt werden soll? Nun, damals ging es um dieses drohende Strafgericht, was dann kurze Zeit später eintrat. aber zu allen Zeiten, zu unserer Zeit, jeder Mensch, wir auch, stehen unter der Anklage Gottes. Wir werden seinen heiligen Ansprüchen nicht gerecht. Wenn da nicht Jesus in die Bresche für uns gesprungen wäre und uns Leben eröffnet hätte. Und so wird es in diesem Vers ausgedrückt. In wie viel mehr haben wir nun durch ihn, in wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn? An Jesus Christus ist der Zorn Gottes machtlos geworden. Er hat keinen Halt. Und so heißt es ähnlich auch an einer anderen Stelle im Römerbrief: Wer will uns verurteilen als Richter? Es ist doch Jesus hier, der uns vertritt als Anwalt, als Rechtsanwalt. Aber noch mehr, Gott akzeptiert nicht nur, dass Jesus sich für uns geopfert hat, sondern er hat selbst den Gedanken dazu ersonnen. Nach seiner Heiligkeit müsste er uns verurteilen, aber nach seiner Barmherzigkeit sinnt er auf Wege für unseren Freispruch. Hier auf der einen Seite die Heiligkeit Gottes, die uns anklagt, und auf der anderen Seite die Barmherzigkeit, das Erbarmen, das uns verteidigt. Auf der einen Seite sehen wir Gott mit seinen unerbittlichen Maßstäben, auf der anderen Seite opfert er sich selbst in Jesus für uns. Hier der Richter, da der Retter, hier das Gericht und auf der anderen Seite die Gnade. Und das bleibt für uns in vielem kaum zugänglich. Das bleibt uns als Wunder verborgen, dass das in einer Person Gottes vereinigt ist, Richter und Retter zugleich. Aber vielleicht kann uns ein schwacher Vergleich ein wenig dafür die Augen öffnen. In den USA gibt es seit 20 Jahren einen außerordentlichen Erfolgsautor, John Grisham, übrigens auch ein Mitglied einer Baptistengemeinde in Mississippi, im Staat Mississippi. Er ist gelernter Rechtsanwalt und in seinen Romanen, er hat inzwischen in den letzten 20 Jahren fast jedes Jahr einen neuen Titel herausgebracht, die auch oft verfilmt wurden, geht es immer wieder um das Rechtswesen, um Prozesse und Fragen der Justiz. Geradezu sind das Justiz-Thriller. Ein Titel heißt Die Jury, eine andere Die Akte und ein Buch 1994 Die Kammer im Sinne einer Strafkammer eines Geschworenengerichts. Und dort wird erzählt von einem jungen Ankläger, einem jungen Staatsanwalt, der als Chefankläger sehr ehrgeizig und karrierebewusst ist und in einem Mordprozess einem Täter seine Schuld nachweisen soll und ihn zur Verurteilung führen muss. Und das gelingt ihm, die Jury davon zu überzeugen, der Mann ist der Täter, er ist schuldig. Und dann fällt das Urteil, Todesurteil, wie es ja in manchen Staaten, Südstaaten der USA heute noch möglich ist. Aber die Hinrichtung wird nicht vollstreckt, sondern immer wieder aufgeschoben durch Einsprüche und Berufungen, wir kennen das, bis eines Tages dieser Staatsanwalt zum Gouverneur dieses Staates gewählt wird. Und jetzt steht er in einer Konfliktlage. Auf der einen Seite der kompromisslose Jäger für Recht und Gesetz und die Verurteilung eines Schuldigen und auf der anderen Seite die Gewissenspflicht einer Begnadigung. Und vielleicht geht das in Spuren in Gott vor, wenn er beides sieht. Er müsste uns verurteilen, aber durch Jesus kann er nicht anders als ein Ja zu uns haben. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch auch. Wie Jesus für uns in die Bresche gesprungen ist, so sollen wir für andere in die Bresche springen. Nicht um sie zu erlösen, aber für sie einzutreten. Gott sucht Menschen, die für ihre Zeit, für ihre Gesellschaft, für ihre Mitmenschen, ihren Bekanntenkreis, ihre Nachbarschaft eine Bresche, in die Bresche springen. Die Gerichtsdrohung Gottes, das, was uns durchaus am Horizont hier in dieser Geschichte, aber auch in unserem Leben bekannt ist, verrauscht ja nicht und verraucht nicht wie eine Laune, aber Menschen, die eine Gebetsmauer ziehen und in die Bresche für andere springen, die können Gottes Arm aufhalten. Sie können ihm in den Arm fallen. Sie können seine Meinung, seine Absichten ändern. Und wenn wir uns das deutlich machen, was das für eine Reichweite unserer Verantwortung ist, was geschieht, wenn wir in die Bresche springen? Was unterbleibt, wenn wir nicht in die Bresche treten? Und dabei denken wir an die vielen Beispiele von Betern in der Bibel, die für andere diesen Dienst getan haben. Denken wir zum Beispiel an Abraham, dem Gott auch anvertraut, was für Gedanken sich in ihm um Sodom und Gomorra, diesen gerichtsreifen Städte, angesammelt haben. Es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorra, dass ihre Sünden sehr schwer sind. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei. Und nun der Tritt in die Bresche von Abraham. Aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn. Hier begegnet Gott in Gestalt von drei Engeln Abraham und will sich wieder auf den Weg machen, nachdem er ihm diesen Plan mitgeteilt hat. Aber Abraham versperrt ihm den Weg. Nach unseren Vorstellungen ist das Nötigung, ist das Landfriedensbruch. Er versperrt ihm den Rückzug. Und Gott hat es akzeptiert. Auch alles, was Abraham dort gebeten hat für diese beiden Städte Sodom und Gomorra, hat er erhört. Oder denken wir an Samuel, den Propheten und Richter zu seiner Zeit, der von seinem Volk für abgesetzt erklärt wurde, weil das Volk einen König wollte. Den König Saul, den ersten König in dieser Dynastie in Judäa. Und anschließend kommt das Volk aber dennoch zu ihm und bittet um fürbittende Begleitung. Was hätte Samuel tun sollen? Alles hätte nahegelegen, ja, zu sagen, jetzt müsst ihr selber sehen, wie ihr fertig werdet. Ihr wolltet mich nicht. Und seine Antwort ist, es sei aber auch ferne von mir, mich an dem Herrn dadurch zu versündigen, dass ich davon abließe, für euch zu beten. Können wir das verstehen? Einer, der menschlich zurückgewiesen wird, sieht es als Sünde an, nicht wieder für diese Menschen, die es eigentlich nicht wert waren, einzutreten. Oder wir kennen die Geschichte um Mose. Das Volk, das kurz Zeit vorher aus der Sklaverei geführt worden ist, mit großen Wundern durch das Rote Meer, durch Sättigung in der Wüste, durch die Begegnung am Sinai mit Gott und seinen 10 Geboten, hat sich dann zum Götzendienst, zum goldenen Kalb verleiten lassen. Und nun ist Gott entschlossen, das Volk fallen zu lassen. Und auch hier wieder der Tritt in die Bresche. Gott gedachte, sie zu vertilgen, das Volk. Wäre nicht Mose gewesen, sein Auserwählter, der trat vor ihm in die Bresche. Und die folgenden Sätze geben einen Einblick von diesem Gebet, in dem Mose für das Volk eingetreten ist. Mose aber flehte vor dem Herrn, seinem Gott: Ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft aus Ägyptenland geführt hast? Gedenke an deine Knechte, Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen hast: Ich will eure Nachkommen mehren. Und das Unfassliche: Gott ändert seinen Plan. Da gereute den Herrn das Unheil. Was können wir aus diesen drei Beispielen von Betern lernen, die fürbittend in die Bresche getreten sind? Wie kann man Fürbitte leisten? Ich denke, das sind drei Eigenschaften, die uns bei diesen drei Begegnungen auch auffallen. Beten, Fürbitte leisten heißt mitleiden, teilnehmen aus ganzem Herzen. Es heißt eintreten für die Belange der Betroffenen und es heißt dranbleiben. Und zunächst das Mitleiden. Da ist jemand persönlich betroffen. Es geht ihm zu Herzen. Er kann sich nicht damit abfinden. Das würden wir im menschlichen Bereich als etwas sehen, wo wir mitleiden im buchstäblichen Sinne. Und auch hier haben wir ein Beispiel, wie das geschieht, eben bei Mose. Es hat noch niemand bei uns fast 6 Wochen lang nonstop für jemanden gebetet, wie das dann von Mose hier gesagt wird, ja, dass er 40 Tage und Nächte vor dem Herrn lag. Aber wir haben gehört, da gereute den Herrn das Unheil, das er beschlossen hatte. Oder wer denkt nicht an Jesus selbst, der, als er dann kurz vor seinem Ende auf der Erde nach Jerusalem kommt, über diese Stadt zu Tränen erschüttert ist. Als Jesus nahe hinzukam, sah er die Stadt Jerusalem und weinte über sie, im Gedanken an das, was dieser Stadt wenige Jahrzehnte später mit der Eroberung durch die Römer und einem grausamen Siegesschlag bevorstand. Das ist das eine, Mitleiden. Und das zweite betrifft ein Eintreten. Eintreten heißt, die Verheißungen Gottes wörtlich nehmen, auf die Zusagen Gottes pochen, ja, sie ihm gewissermaßen vorhalten und sich nicht abbringen lassen. Und denken wir noch einmal an Abraham. Ja, er sagt, sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Menschlich gerecht wäre es für Schuld Strafe, aber göttlich gerecht ist Vergebung durch Gnade. Und das erbittet er hier. Und darauf geht Gott ein. Oder so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Fürbitte für alle Menschen, das ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ein Wort, das Paulus im Timotheusbrief nennt. Wir müssen Gott nicht bekneten und ihn weichbeten oder ihm auf den Nerven herumlaufen sozusagen, sondern wir müssen ihm nur sagen, das ist doch dein Wille, dass dieser Mensch auch zur Erkenntnis kommt. Gott will, dass Menschen zur Erkenntnis kommen. Wir haben eine ganz andere Handhabe für die Fürbitte für Menschen zu beten, weil wir wissen, Gott will es. Also brauchen wir ihm doch nur zu sagen, Herr, du weißt selbst, was du willst. Und deshalb bitte ich jetzt um diesen Menschen, um den es uns hier geht, wie wir um Kilian gebetet haben. Und das Weitere ist das Dranbleiben. Und wer hat nicht schon diese Spuren an Erfahrung auch gemacht, dass wir sehr bewegt sind von einem Anliegen, das uns zu Herzen geht, mitleiden, wo wir wissen, hier können wir eintreten. Und dann geht die Zeit drüber hinweg, es tut sich nichts im Gebet. Im Gegenteil, es wird alles eher komplizierter. Und wir resignieren, wir kapitulieren, wir vergessen das Anliegen. Jeder kennt diese Bremsspuren von Versäumnissen in seinem Leben. Und hier sagt uns sein Wort aus dem Jesaja-Buch ganz ähnlich wie diesen Tritt in die Bresche, dass Gott uns zu Wächtern bestellt. Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen. Die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst ihm keine Ruhe. Ohne euch Ruhe zu gönnen, heißt, gebt nicht auf. Es mag Zeiten kosten, bis Gott antwortet. Er mag auf andere Weise antworten, als wir es uns denken. Er mag zunächst die Dinge viel komplizierter und schwieriger erscheinen lassen. Aber er hört und er erhört. Und so sagt es uns auch eben dieses Wort aus dem Kolosserbrief von Paulus. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm. Man muss sich einen Raum zur Fürbitte schaffen und frei kämpfen. Von selbst werden wir irgendwo erlahmen. Wenn wir noch einmal an dieses Wort von den Wächtern denken, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die ihr den Herrn erinnern sollt. Lasst ihm keine Ruhe. Wächter sind solche, die den Herrn erinnern. Das betrifft die Fürbitte, wie wir sie gerade behandelt haben. Fürbitte heißt mit Gott über Menschen reden, Gott daran erinnern, buchstäblich, wie es in diesem Vers hier heißt. Aber das kann auch das andere heißen, nämlich jetzt zu Menschen zu gehen und sie einzuladen und sie zu gewinnen, zu versuchen und zu bewegen, mit Menschen über Gott reden. Beides, mit Gott über diese Menschen, aber mit den Menschen über Gott reden. Diese Menschen wecken, genau wie wir Gott erinnern in unserer Fürbitte. Das gehört beides zusammen. Wie kann das sein, dass Gott hier Menschen sucht, die in die Bresche treten soll, so hieß es in unserem ersten Vers, und er findet keinen, der bereit ist zu einem riskanten, aufopferungsvollen Dienst. Von Billy Graham, diesem amerikanischen Großevangelisten, ist überliefert, dass er sagt, das sei für ihn der traurigste Vers in der ganzen Bibel. Gott sucht jemanden, der für die Menschen in die Bresche bringt, vor ihm. Also zu eigenen Besten sucht er Menschen, aber findet niemanden. Ist das möglich? Keiner bereit? Paulus hat Ähnliches erlebt in seiner letzten Gefangenschaft, vermutlich der letzten, bevor er dann umgebracht wurde in Rom, sagt er, bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei, sondern sie verließen mich alle. Das war riskant, sich zu Paulus zu stellen in der damaligen Zeit. Man hätte mit verhaftet sein können. Und dennoch, alle haben ihn verlassen. Ich hörte die Geschichte eines Missionars, der in einem überseeischen Missionsdienst lebt und immer wieder auch seine Reports an die Heimatgemeinde sendet, so wie wir das von Nicole kennen und anderen, die also sagen, so steht's, das sind meine Schwierigkeiten, das sind die freudigen Erfahrungen. Und er lässt sie auch Anteil haben an wirklichen Kämpfen, die in ihm vorgehen, an einer harten Welt, die das Evangelium nicht hören will. An Widerständen, an Dämonie und allem Möglichen, was ihm zu schaffen macht. Und eines Tages wird der Kampf so schwer in ihm, dass er sagt, ich schmeiß alles hin und fahre nach Hause. Und das tut er. Und er kommt unerkannt in eine dieser Gebetsversammlungen oder Treffen dieser Gemeinde, wo es auch um seinen Dienst geht. Er setzt sich hinten rein, ohne dass man ihn bemerkt hat, und wartet nun, jetzt kommt irgendwann doch jemand, der für mich betet, draußen auf dem Missionsfeld. Aber der Name fällt nicht. Und nachher ist das Hallo groß, als sie ihn dann sehen, was, du bist hier, wie kommt das? Dann sagt er, ja, jetzt weiß ich, weshalb ich hier bin. Die Heimatbasis hat mich im Stich gelassen. Gott sucht Menschen, die in die Bresche treten. Findet er jemanden? Was könnten das für Hilfen sein für unsere Fürbitte? Ja, um mitleiden zu können, muss man Informationen sammeln, muss man Anteil nehmen. Und die Regelmäßigkeit des Gebets ist sicherlich eine große Hilfe für uns selbst. Wir lassen es sonst gerne hinten anstehen. Vielleicht auch die Hilfe mit anderen gemeinsam. Es macht uns verbindlicher und interessierter und fruchtbarer für unser Gebeten. Und vor allem, und das müssen wir uns doch alle sagen, Versagen im Gebet, wer kennt das nicht? Wieder aufstehen und nicht aufgeben. Wenn wir noch einmal daran denken, dass beides hier angesprochen ist, mit diesem Wächterdienst, mit dem Tritt in die Bresche, nämlich Fürbitte auf der einen Seite, aber auch das Aufwecken unserer Menschen, mit denen wir leben, dann denken wir an etwas, was in wenigen Monaten auch hier für Jena, für uns in unserer Gemeinde von Bedeutung sein kann, nämlich Pro Christ 2013. An der Aktion wird sich auch hier unsere Gemeinde im kleinen Rahmen beteiligen, wie an vielen anderen tausend Orten in Deutschland auch, Pro Christ 2013. Und das ist hier einmal mit einem Poster dargestellt. Und wir könnten vielleicht einmal kurz jetzt in eine kurze Einführung hören, um so einen Eindruck mitzubekommen, was erwartet uns 3 Minuten lang jetzt hier in dieser Woche Pro Christ 2013 im März, 3. bis 10. März 2013. Auch in diesem Fall, und ich lege am Ausgang ein solches Blatt mit, dass wir uns Gedanken machen, wo könnte mein Blatt sein? In dieser Mitwirkung, die hier unveräußerlich ist, in der wir alle gefordert und alle eingeladen sind und alle auch unseren Platz haben können, mit Gaben und Grenzen, die wir haben. Ich komme zum Schluss mit einem Gebet aus einem amerikanischen Gebetsbuch. Man ist gar nicht klar, wer der Autor ist. Das sind Sammlungen wahrscheinlich von vielen, die dann irgendwo in diesem Titel The Kneeling Christian, der kniende Christ, zusammengefasst sind. Und da heißt es über das Gebet, und das trifft auch die Fürbitte, ein Teil des Gebets, der verborgene Umgang, die verborgene Ursache für unser Versagen ist unser Versagen im verborgenen Umgang mit Gott. Wenn wir dem einmal in Gedanken nachgehen und darüber uns orientieren, was für uns das Gebet bedeutet. Dieses und auch was jetzt noch folgt, habe ich auch auf einem Blatt, und das liegt auch draußen auf dem Foyertisch dann nachher aus. Und zum Nachdenken sollten wir uns vielleicht das auch nochmal vor Augen führen. Gott legt das Schicksal von Menschen in unsere Hand. So wie der römische Kaiser so oder so machte, muss man fast übertrieben sagen, legt er das Schicksal von Menschen, für die wir in die Bresche springen oder es unterlassen, in die Hand. Und er wartet darauf, er akzeptiert es nicht nur, sondern er möchte es, er sucht, er lädt dazu ein und wartet darauf, dass wir ihm in den Arm fallen, damit es ihn gereuen kann. Ja, ich würde sogar sagen, er ist machtlos, wenn wir auf seine Zusagen pochen. Wenn wir ihm seinen Willen vorhalten, er will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Worauf wollen wir noch warten? Heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Amen. Wir wollen zusammen beten in einer Gebetsgemeinschaft. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du buchstäblich, leibhaftig für uns in die Bresche getreten bist. Sonst wären wir nicht hier und hätten wir keine Zukunft und keine Ewigkeit. Hab Dank, dass du es mit deinem eigenen Leben kostbar vorgemacht hast. Und du möchtest uns auch an unserem Platz als solche haben, die eine Mauer ziehen. Mauer des Gebets, Mauer des Weckrufs und der Erinnerung, der Einladung und der Fürbitte. Und darum bitten wir dich, dass wir das erkennen, wo wir da Möglichkeiten haben in unserem privaten Lebensumkreis oder auch darüber hinaus. Wir wollen dir auch das Anliegen pro Christ nennen und dich bitten, dass das etwas ist, was wirklich ein Signal setzt und Menschen anspricht, die dir bisher fernstanden. Amen.